SWR 2 Forum.
Unser Thema heute, das Schicksal der Verlierer, die vergessenen Kriege nach 1918 mit Gregor Papsch. Der Erste Weltkrieg endete offiziell mit dem Waffenstillstand vom November 1918, aber den ersehnten Frieden brachte er Europa nicht oder doch nur einigen Siegerstaaten wie Großbritannien oder Frankreich. Für die Kriegsverlierer ging der Krieg in die Verlängerung. In Russland, in Osteuropa, auf dem Balkan, im Mittleren Osten, aber teils auch in Deutschland kam es zu blutigen Bürgerkriegen und Revolutionen, die erneut Millionen Menschen das Leben kosteten und die Europa ein explosives Erbe hinterließen. Schwache Staaten, traumatisierte, hasserfüllte Bevölkerungsgruppen sowie Politiker und Militärs, die auf Rache sannen. Die Kriege nach 1918 haben Europa auf Jahre hinaus geprägt. War das Schicksal der Besiegten also wegweisend für das grausame 20. Jahrhundert? Und warum reden wir bis heute hartnäckig von der Zwischenkriegszeit, wenn es sie doch gar nicht gab? Ich begrüße Professor Dr. Oliver Janz. Er lehrt neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Dr. Christoph Nübel ist Gewaltforscher am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr Potsdam. Und ich begrüße Professor Dr. Robert Gerwardt, Historiker und Leiter des Center for War Studies am University College Dublin. Im Siedler Verlag ist sein Buch erschienen mit dem Titel Die Besiegten, das blutige Erbe des Ersten Weltkriegs. Herr Gerwardt, warum dieses Buch? Haben die Verlierer des Ersten Weltkriegs bisher zu wenig Beachtung gefunden?
Ja, in gewisser Weise schon. Allerdings sollte man sagen, dass sich da in den letzten 10 Jahren relativ viel getan hat. Es gibt eine Reihe von neueren Mikrostudien zu verschiedenen kleineren Konflikten oder größeren Konflikten in verschiedenen europäischen Ländern. Die große Mehrheit, könnte man vielleicht sagen, ist davon in Dublin entstanden, wo seit 2007 etwa 20 Postdoktoranden und 10 Doktoranden zu dem Thema geforscht haben. Eine gesamteuropäische Studie, die sich den Konflikten dieser Zeit aus transnationaler oder paneuropäischer Perspektive widmet und dabei eben auch versucht, ein breiteres Lesepublikum anzusprechen, hat es bislang allerdings nicht gegeben.
Die Kriege nach dem Krieg, können Sie die Dimensionen andeuten? Vielleicht ein paar Zahlen nennen, wir werden da nachher ausführlich drüber sprechen. Wir reden ja nicht nur über regionale Konflikte, sondern über neue Kriege mit erneut Millionen Toten.
Ja, also meine konservative Schätzung wäre, dass in dieser kurzen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zwischen 1917-18 und 1923 mindestens 4 Millionen Menschen ums Leben kommen als Resultat dieser verschiedenen Konflikte. Nur um das in etwa einzuordnen, das sind mehr als die zusammengerechneten Weltkriegstoten Großbritanniens, Frankreichs und der Vereinigten Staaten.
Herr Janz, im öffentlichen Bewusstsein sind diese Kriege heute weitgehend unbekannt. Sind sie auch von der Forschung links liegen gelassen worden?
Ja, sie sind zumindest nicht in das allgemeine Geschichtsbewusstsein eingegangen. Natürlich gibt es Spezialstudien der Regionalhistoriker zum Russischen Bürgerkrieg oder zur Situation im Osmanischen Reich, der entstehenden Türkei und so weiter. Aber das Allgemeine, die Mainstream-Geschichtswissenschaft, sagen wir mal, hat ihren Blick generell, was den Ersten Weltkrieg und erst recht die Zeit danach angeht, viel zu lang auf Westeuropa und Deutschland fixiert, hat Osteuropa, Balkan, Mittleren und Nahen Osten stark vernachlässigt. Und damit ist eben auch aus dem Blick geraten, dass hier 1918 keine wirkliche oder für diese Region 1918 keine wirkliche Zäsur bildet, sondern dort das Gewaltgeschehen weitergeht. Auch der Fixierung auf den Versailler Vertrag hat dazu beigetragen. Deutschland und der Versailler Vertrag, vor allen Dingen in Deutschland selbst. Damit ist eben etwas ignoriert worden, dass es noch andere Pariser Verträge gab, die härter waren als der Versailler Vertrag und eben andere Regionen betreffen.
Herr Nübel, auch an Sie die Frage. Die vergessenen Kriege nach 1918 haben wir vielleicht etwas zugespitzt die Sendung genannt. Ist das auch Ihr Eindruck, dass das Schicksal der Verlierer nicht ausreichend aufgearbeitet ist, obwohl es so wegweisend ist für das Verständnis der europäischen Geschichte der Folgejahre?
Ich denke, dass wir uns lange damit abgefunden haben, dass wir sagen, Krieg ist Krieg und Frieden ist Frieden. Und das sind Begriffe, da Clausewitz schon gesagt, das sind Begriffe, die keiner Gradation fähig sind. Also entweder wir haben einen Krieg oder wir haben einen Frieden und der Frieden bricht 1918 aus und das ist eine andere Phase. So haben wir lange gearbeitet. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir stark nationalstaatliche Geschichten geschrieben haben, dass wir stark politikgeschichtlich auf den Ersten Weltkrieg geblickt haben und uns wenig gefragt haben, was heißt eigentlich so ein Krieg für die Kriegsfolgegesellschaft? Welche Verwendung Verwerfung wirft eigentlich so ein Weltkrieg auf. Mhm. Und diese Phase überwinden wir jetzt. Wir schauen auf die Nachkriegsgesellschaften als Kriegsfolgegesellschaften und analysieren das Ausmaß der Gewalt, das aus dem Ersten Weltkrieg folgte.
Vor allen Dingen, was heißt das für unser Wissen heute über den Ersten Weltkrieg? Nun haben wir ja alle gelernt, dass der Erste Weltkrieg 1914 begonnen hat und 1918 endete. Aber das, Herr Nübel, ist ja offenbar falsch. Wie lange ging er denn Ihrer Meinung nach?
Na, falsch ist es insofern, wenn wir eine breitere Perspektive auf den Ersten Weltkrieg einnehmen. Und wenn wir sagen, der Erste Weltkrieg ist nicht allein politikgeschichtlich, Kriegsausbruch August 1918, die Staaten erklären sich den Krieg und 1918 im November, man schließt den Frieden, sondern man sagt, der Erste Weltkrieg ist möglicherweise eine Zusammenballung von verschiedenen Konflikten, die alle aus sozialen Verwerfungen, aus dem Einbruch der Moderne, aus den Verwerfungen um 1900 hervorgehen. Und dann kann man sagen, dass der Erste Weltkrieg wesentlich länger gedauert hat. Denn dann binden sich dort nicht nur politische Konflikte zusammen, wie zum Beispiel die mit der Kriegserklärung zusammenhängen, sondern dann kann man sagen, es gibt eine Krise im Zusammenhang der europäischen Staaten, es gibt eine Modernisierungskrise in der Gesellschaft und all diese Konflikte sehen wir eben auch, dass sie nach 1917, 18 dann wichtig werden. Also man könnte mit so einer breiteren Perspektive auf den Ersten Weltkrieg als Zusammenhang von verschiedenen Modernisierungskrisen in Europa und in der Welt unterschiedliche Zäsuren anbieten. Da könnte man sogar sagen, 1905, die russische Revolution spielt dort eine Rolle, der Kampf zwischen Russland und Japan, auch hier haben wir sozusagen einen Ring imperialer Mächte, das ist eine Entwicklungslinie, die hier im Ersten Weltkrieg weiter eine Rolle spielt und natürlich die Balkankriege 1912, 13, wo sich Nationalstaaten beginnen auszuformen, die aber auch gegeneinander kämpfen, um eben auch ihren Machtspielraum und ihre Territorien zu erweitern. Hier bieten sich unterschiedliche Zäsuren an, je nachdem, welche Perspektive man auf den Krieg einnimmt. Und dementsprechend bieten sich auch unterschiedliche Daten an für das Kriegsende. Und ich würde dafür plädieren, von einem langen Ersten Weltkrieg zu sprechen und hier keine eindeutigen Zäsuren zu nennen, sondern einfach zu sagen, er beginnt um 1900 und endet um 1930. Damit haben wir eben einen Zusammenhang von verschiedenen Konflikten benannt, die kulminieren in den militärischen Kämpfen 14, 18 und noch einen weiteren Rahmen haben, aber auch vor 1914, nach 1918.
Gehen die beiden einander mit? Der Erste Weltkrieg erlässt sich heute nicht mehr in ein Datenkorsett zwängen. Ja, lassen sich überhaupt noch eindeutige Zäsuren setzen?
Na, nicht ganz. Bin leicht abweichender Meinung. Ich stimme dem Kollegen Nübel zu. Wir haben einen langen Ersten Weltkrieg, ohne Zweifel. Es ist eine längere Epoche. Man kann auch vom Greater War sprechen, wie Robert Garbutt und John Horne das genannt haben. Aber ich würde nicht bis 1930 gehen. Ich würde schon sagen, um 1923 mit dem Ende des russischen Bürgerkriegs und dem Ende des türkischen Unabhängigkeitskriegs mit dem Frieden von Lausanne endet diese Gewaltepoche, die meines Erachtens 1911 begonnen hat mit der italienischen Invasion Tripolitaniens oder Libyens. Dann kommt eine Epoche nicht nur des wirtschaftlichen Aufschwungs in Europa, sondern auch des relativen Friedens. Und auch in der Weltwirtschaftskrise gibt es keine größeren Bürgerkriege oder zwischenstaatlichen Konflikte. Ja, so würde ich etwa argumentieren.
Auch ich denke, dass die Periodisierung 1911, 12 bis 1923 für den langen Ersten Weltkrieg sehr viel Sinn macht. Man sollte allerdings auch betonen, dass 1914 bis 18 für einige Kombatantenstaaten durchaus Sinn machen, insbesondere natürlich für Frankreich, für Großbritannien und mit Abstrichen eben auch für Deutschland. Das Problem an dieser Periodisierung ist, dass sie eben für die meisten Kombatantenstaaten des Ersten Weltkrieges nicht zutrifft. Ob das jetzt die USA sind, die erst 1917 in den Ersten Weltkrieg eintreten, ob es der Balkan ist, der eben schon ab 1912 mit den Balkankriegen in einer permanenten, gewaltreichen Krise steckt, ob das für das Osmanische Reich zutrifft. Oliver Janz erwähnte bereits die italienische Invasion Libyens 1911. Also hier gibt es ein Kontinuum der Krise bis 1923. Auch ich halte Lausanne für einen sinnvollen Endpunkt. Der Lausanner Friedensvertrag ist im Grunde genommen der letzte der Pariser Vorortsverträge, auch insofern, als er eben den Frieden von Sèvres mit dem Osmanischen Reich revidiert oder ersetzt und die Türkei, also der Rumpfstaat des Osmanischen Reiches, sich jetzt nicht ohne Grund auch als Sieger feiern kann des Ersten Weltkrieges. Und diese Tatsache imponiert natürlich auch den anderen Verlierern, dass Atatürk es geschafft hat, mit Gewalt den ursprünglich aufgezwungenen Friedensvertrag zu revidieren.
Das heißt, wir können festhalten, wir reden von einer neuen Chronologie in Bezug auf den Ersten Weltkrieg. Und das ist eben auch einem anderen, einem neueren Blick der Forschung geschuldet, weg vom nationalen Blickwinkel hin zur globalen Perspektive. Und deshalb, Herr Jans, heißt Ihr Buch ja zum Thema zwar schlicht 14, aber Sie sprechen durchweg vom globalen Krieg.
Ja, das ist richtig. Und auch die Zeit nach 1918 kann durchaus und muss durchaus auch in globaler Perspektive betrachtet werden. Das ist im öffentlichen und auch im allgemeinen Geschichtsbewusstsein fast völlig abwesend. Wir in Deutschland wissen kaum, dass Großbritannien zwar natürlich zu den Siegerstaaten gehört, aber 1919 in eine schwere Krise seines Empires kommt. In Ägypten, in Indien, wo es Massaker gibt, das Massaker von Amritsar, und natürlich in Irland. Irland wird dann nach wenigen Jahren unabhängig, Ägypten ebenfalls. Es gibt auch Aufstände dann im neuen Mandatsgebiet Mesopotamien, was später Irak heißt, was auch auf die Aktualität dieser Krisenzonen übrigens hinweist.
Lassen Sie uns überlegen, 1914, da war die Hoffnung, zumal im Westen, dieser Krieg werde reinigende Kraft haben, werde alle Kriege beenden und die Welt für die Demokratie sicher machen. Das Gegenteil ist bekanntlich eingetreten. Das vermeintliche Ende des Ersten Weltkriegs 1918 hat Europa keinen Frieden gebracht. Herr Gerwardt, was verbindet das Schicksal der Besiegten nach 1918? Mal abgesehen jetzt von der militärischen Niederlage, lässt sich sagen, da arbeitet jeder auf seine Weise eine Art Dolchstoßlegende ab?
Ja, es gibt Varianten der Dolchstoßlegenden in den verschiedenen Verliererstaaten des Ersten Weltkrieges. Nichtsdestotrotz muss man aber schon feststellen, dass zumindest im Herbst 1918 und im Frühjahr 1919 es ja doch einen großen Rückhalt für die Demokratie in allen Verliererstaaten gibt. Das ist sehr kurzlebig und ändert sich dramatisch mit den Friedensverträgen, weil hier eben auch die Illusion zerschlagen wird, dass der Frieden ein Frieden ist nach dem Muster Woodrow Wilsons. In der Realität handelt es sich bei den Friedensverträgen...
Also Stichwort Selbstbestimmung der Nation.
Genau, und Demokratie. Das heißt also, wenn sich die Verliererstaaten zu Demokratien wandeln, dann haben sie einen gerechten Frieden zu erwarten. Und sehr oft denken wir hier in Deutschland, dass der Versailler Friedensvertrag besonders dramatisch gewesen ist. Allerdings kann man schon sagen, wenn man ihn in den Kontext stellt der anderen Friedensverträge, beginnt mit Brest-Litovsk natürlich, dem Frieden zwischen Deutschland und dem Russischen Reich, beziehungsweise Lenins Bolschewiken, bis hin zum Vertrag von Sèvres mit dem Osmanischen Reich. Dann erscheint der Versailler Friedensvertrag tatsächlich als der mildeste dieser Verträge. Was auch viel damit zu tun hat, dass es sich dabei um einen Kompromissfrieden handelt. Einen Kompromiss nicht zwischen den Gewinnern und den Verlierern des Ersten Weltkrieges, sondern zwischen den Siegern des Ersten Weltkrieges. Und das bedeutet, dass Großbritannien zum Beispiel einen relativ starken, mildernden Einfluss hat im Vergleich zu Frankreich. Frankreich hat natürlich ein starkes Interesse daran, das Reich zu zerschlagen, einen neuen Rheinbund zu gründen. Dazu kommt es allerdings nicht. Also die territoriale Integrität Deutschlands bleibt eigentlich gewahrt.
Ja, das ist schon ein interessanter Punkt, auf den Herr Gerwardt jetzt hinweist mit dem Versailler Vertrag und überhaupt dem Konstrukt der Friedensverträge, die, so scheint es, eine Quadratur des Kreises sein müssen. Es gibt unglaublich viele Erwartungen auf allen Seiten, nicht nur auf Seiten der Sieger, jetzt einen starken Frieden zu haben, vor allem Frankreich ist hier zu nennen. Frankreich liegt es vor allem daran, den, so scheint es ja, unruhigen Nachbarn im Osten zu bändigen und darum ja auch eben auch die harschen Forderungen Frankreichs. Frankreich hatte den Eindruck, vom Deutschen Reich sei eine Armee, die einen Staat besäße. Das ist die Idee. Und man muss diesen Staat jetzt also und die Armee einhegen. Aber wie Herr Gerwardt sagt, wirkt Lloyd George aus Großbritannien mäßigend ein. Und damit kommt eben dieser ja relativ milde Versailler Vertrag zustande, der aber auf deutscher Seite natürlich ganz anders gesehen wird, zeitgenössisch. Und da sehen wir einfach das Ausmaß der Enttäuschung. Man kann sagen, wenn man auf die Verliererstaaten schaut, es ist in Europa, sind es die Besiegten, die enttäuscht sind, aber es sind auch die Sieger, die enttäuscht sind, weil offensichtlich auch
Italien beispielsweise.
Italien beispielsweise, also ein verlorener Sieg, ein Sieg, der nicht so aussieht, wie man sich das mit dem Kriegseintritt 1915 versprochen hat, nämlich mit der Idee, man könnte jetzt alle unerlösten Gebiete eingliedern und würde aufsteigen in den Rahmen der Groß- und Supermächte. All das hat sich nicht bewahrheitet und sie eben auch kann Frankreich seine Kriegsziele nicht durchsetzen und Großbritannien hat im Empire mit zahlreichen Erhebungen zu kämpfen. Also insofern haben wir hier eine große Unruhephase und eben auch ein großes Maß der Enttäuschung auf allen Seiten.
Ich würde allerdings sagen, warum kommt es nicht zu einem wirklichen Frieden, zu einer stabilen Friedensordnung, nicht? Das liegt nicht nur an der Widersprüchlichkeit der Verträge, sondern auch an dem, was die Sieger eben gegen Ende des Ersten Weltkriegs tatsächlich sich auf die Fahnen schreiben. Nämlich die Auflösung zumindest der feindlichen Kontinentalimperien, also Österreich, Ungarn und Osmanisches Reich. Die Auflösung des Russischen Reichs war natürlich zunächst mal nicht in ihrem Interesse, obwohl es dann ihrer Kriegsideologie zugute kommt, denn Russland, das autokratische Russland, störte ja etwas in dieser Koalition, die angeblich für Demokratie und so weiter antrat. Nein, sie wollten das am Anfang des Ersten Weltkrieges gar nicht. Erst gegen Ende radikalisieren sich ihre Kriegsziele, die westlichen Kriegsziele. Man tritt für die Auflösung dieser Imperien ein. Die brechen ja dann auch zusammen. Und damit schafft man einen Sprengstoff zusammen mit der Parole von der Selbstbestimmung der Völker, der eben gar nichts mit den Verträgen zu tun hat, sondern wir haben dann am Ende des Krieges und nach dem Krieg konkurrierende Nationen und Nationalitäten und Ethnien in diesen ganzen Bruchzonen, die sich da zwischen diesen zusammengebrochenen drei Imperien bilden. Nicht wahr? Armenier und Kurden gegen Türken und Griechen gegen Türken und Polen gegen Russen. Und da sind ja dann auch die Kriege, von denen wir hier sprechen. Nicht wahr?
Das heißt, die untergegangenen multiethnischen Großreiche der Habsburger, der Romanovs, der Osmanen werden ersetzt durch Staaten wie Polen, die Tschechoslowakei, Jugoslawien, viel Völkerstaaten in Miniaturformat.
Ja, wir haben ja die Situation, dass man sagen kann, wenn wir jetzt mal den Sonderfall Irland ausklammern, weil Irland auch dabei ist, ein eigener Staat zu werden, haben wir eine West-Ost-Verschiebung des Maßes der Gewalt. Im Westen ist es relativ friedlich. Wir haben Frankreich und Großbritannien als ja starke Staaten, die aus dem Krieg hervorgehen. Selbst in Deutschland endet ja das Ausmaß der Gewalt dann, was 1920 mit den Putschversuchen ausbricht, auch mit dem Ruhrkampf. Aber dann spätestens 1923 haben wir hier eine Ruhephase. Aber wir sehen in den sogenannten Shatter Zones of Empires, also genau in den Gebieten, wo eben die großen europäischen Imperien zusammenbrechen, also das Deutsche Reich hinterlässt natürlich Gebiete, das Österreich-Ungarn, das Russische Reich, aber eben auch das Osmanische Reich. Und genau in diesen Gebieten, wo jetzt darum gerungen wird, um neue Nationalstaatsgründung, dort haben wir ein hohes Ausmaß an Gewalt nach 1917.
Herr Gerber, Sie listen ja auf, allein in den Jahren 1917 bis 1920 gab es in Europa nicht weniger als 27 gewaltsame Regimewechsel, oft begleitet von schwelenden oder offenen Bürgerkriegen. Tatsache ist ja, viele dieser Kriege sind keine zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen mehr, sondern es sind Bürgerkriege, es sind Revolutionen. Lässt sich also sagen, nach 1918 beginnt eine Zeit der europäischen Bürgerkriege?
Ja, also einerseits haben wir natürlich um 1918, 19, 20 eine Zeit der Revolutionen. Also Historiker haben lange Zeit das 19. Jahrhundert als das Zeitalter der Revolutionen bezeichnet. Tatsächlich ist in dieser, genau dieser Nachkriegszeit allerdings eine verstärkte Konzentration an Revolutionen zu sehen. Das heißt also, ursprünglich im November 1918 erscheint es so, Ziele von 1848 seien umgesetzt worden. Die Demokratie habe gewonnen, andererseits aber wird diese Demokratie relativ schnell herausgefordert von anderen politischen Bewegungen. In der Zeit 1917, 18 bis 23 haben wir es im Grunde genommen mit drei großen Gewaltformen zu tun. Also es gibt natürlich klassische zwischenstaatliche Kriege, wo es insbesondere um Grenzziehungen geht. Daneben haben wir es mit Bürgerkriegen, massiven Bürgerkriegen zu tun, also vom Fall Russlands einmal abgesehen. Natürlich auch in Finnland, ein Fall, der oft übersehen wird, wo binnen drei Monate 1% der Bevölkerung ums Leben kommt. Aber eben auch natürlich im Falle Irlands, wo der Unabhängigkeitskrieg dann von einem Bürgerkrieg gefolgt wird, der bis heute die politische Landschaft in Irland stark beeinflusst.
Ungarn kann man hinzufügen. Schwelend in Deutschland, im Grunde auch in Italien bis zum Marsch auf Rom. Es ist kein Bürgerkrieg im vollen Sinne des Wortes, aber immerhin die Squadristi der Faschisten ermorden ungefähr 3500 Gegner. Also schwelender Bürgerkrieg kann man vielleicht schon sagen.
Mhm. Ja, auch in Deutschland denke ich, dass es teilweise auch zu einem offenen Bürgerkrieg kommt. Also es wird oft vergessen, dass es auch Bombardierungen aus der Luft in München und in Berlin gab in dieser Zeit, die wir oftmals als Friedenszeit wahrnehmen.
Ja, wir haben schon die Situation, dass wir Konfliktlinien nicht mehr nur zwischen Staaten haben, sondern eben durch den Einbruch der Ideologien, das Aufheizen der Ideologien im Ersten Weltkrieg, also zu nennen deren Nationalismus natürlich, aber auch die Ideen von Lenin und Wilson, gibt es Konfliktlinien in Staaten und es gibt eine ganz klare Freund-Feind-Unterscheidung, die tödlich sein kann. Aber ich habe persönlich Probleme mit diesem Begriff des europäischen Bürgerkrieges. Das ist ja eine Deutung, die von Ernst Nolte vorgebracht wurde, aber auch von Enzo Traverso. Damit ist ja gemeint, es gibt eine Zeit der Großkämpfe der Ideologien, auf der einen Seite Faschisten, auf der anderen Seite Bolschewiki oder die liberalen Demokratien und die ringen bis 1945 um die Vorherrschaft in Europa. Dann kann man natürlich sagen, ja, wir haben die Ideologien und ja, wir haben einen europäischen Konfliktrahmen, der 1914, 18 kulminiert und in dieser Epoche des langen Ersten Weltkrieges eine Rolle spielt. Aber da muss man auch einschränkend sagen, dass diese Gewaltakte, diese Kriege doch wirklich regional begrenzt sind. Dass wir also wirklich in diesen Shatterzones, über die wir gerade gesprochen haben, diese Kriege haben. Wir haben auch keine gesamteuropäischen Bewegungen, die gesamteuropäische Ziele verfolgen. Also würde ich hier einschränken, von einzelnen Bürgerkriegen reden, aber nicht von einem europäischen Rahmen. Und diese Deutung europäischer Bürgerkrieg verbietet sich aus meiner Sicht auch deshalb, weil Alfred Rosenberg zum Beispiel von einem europäischen Bürgerkrieg des Nationalsozialismus gegen den Bolschewismus gesprochen hat und wir damit sozusagen auch zeitgenössische Deutung fortspinnen würden.
Habe ich das bei Ihnen gelesen, Herr Nübel oder Herr Gerbert, bei Ihnen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Die Kriege nach 1918 sind vielleicht noch brutaler als die Kämpfe in den Schützengräben vorher, weil sie sich vor allem auch gegen Zivilisten gerichtet haben. Kriege zwischen und gegen Zivilisten, ist das ein zentrales Merkmal? Bedeutet der Krieg gegen Zivilisten da auch eine neue Qualität von Gewalt?
Unbedingt. Nun ist es natürlich nicht so, dass im Ersten Weltkrieg keine Zivilisten gestorben sind. Sie sterben in großer Zahl, allerdings im Rahmen eines totalen Krieges. Und anders als im Zweiten Weltkrieg ist es im Ersten Weltkrieg nach wie vor so, dass mehr Soldaten an der Front sterben als Zivilisten, die in erster Linie im Rahmen von allgemeinen Kampfhandlungen ums Leben kommen, wie das bei allen Kriegen der Weltgeschichte der Fall ist. Die große Unterscheidung ist, dass nach dem offiziellen Ende des Ersten Weltkrieges, also ab November 1918, Zivilisten sehr viel bewusster als Ziele angegriffen werden. Also sie werden legitime Ziele. Denn es geht nicht mehr wie im Ersten Weltkrieg darum, einem gegnerischen Staat bestimmte Bedingungen aufzuzwingen, um den Frieden zu schließen, sondern es geht einfach darum, auch Gesellschaften, ganze Gesellschaften zu bereinigen von Klassenfeinden oder ethnischen Minderheiten oder religiösen Minderheiten. Und da ist den Akteuren jedes Mittel recht. Also diese Idee vom Justus Hostis, die noch im Ersten Weltkrieg sehr prominent ist, also die Idee, dass es einen gerechten Feind gibt, einen Feind, der dazu gezwungen werden soll, bestimmte Bedingungen anzunehmen. Danach gibt es aber dann Frieden. Die löst sich sehr stark auf, schon gegen Ende des Ersten Weltkrieges und dann verstärkt natürlich in den Nachkriegskonflikten.
Und das beschränkt sich ja übrigens nicht nur auf autokratische Regime in Osteuropa. Es gibt dafür ja auch Beispiele direkt vor unserer Haustür, wenn wir etwa an die Politik der Epuration denken, also die blutigen Aktionen gegen vermeintliche Kollaborateure in Elsass-Lothringen mit tausenden Toten.
Also ich stimme Robert Gerbert im Prinzip zu, würde es ein bisschen differenzieren, das Argument. Ich sehe etwas mehr Kontinuitätslinien bei dem Thema Zivilisten zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Nachkriegszeit. Wir müssen zwei Arten von Übergriffen oder Gewalt gegen Zivilisten unterscheiden. Die eine, das sind die Kriegsgräuel im engeren Sinne, die meistens bei raschem Bewegungskrieg entstehen. Einmarsch und Rückzug in irgendwelche Gebiete, das haben wir in Belgien, das haben wir in Galizien, das haben wir in Serbien und so weiter. Und dann haben wir aber auch im Ersten Weltkrieg schon die Idee, dass ganze Gruppen, ethnische Gruppen vor allen Dingen, und zwar die dem eigenen Herrschaftsbereich zugehören, also eigene Untertanen oder Bürger, potenziell gefährlich sind und deswegen aus, zumindest aus den Kampfzonen, wo sie nämlich den Feind unterstützen können, das wird unterstellt, entfernt werden müssen. Und diese Praktiken, die man als Säuberung und Deportation ganzer Gruppen bezeichnen kann, es wird nicht immer systematisch durchgeführt, das haben wir also in, das ist weitgehend vergessen, in Russland. Juden, Deutsche, Polen werden beim Rückzug der Russen 1915 im Herbst in großem Stil deportiert. Nicht umgebracht, aber ins Innere des Landes deportiert. Aber bei diesen Deportationen geht man nicht unbedingt zimperlich vor. Und das große Beispiel ist natürlich die Deportation, / Massaker, Völkermord letztlich dann in der Summe an den Armeniern, die man in der Türkei im Osmanischen Reich praktiziert. Die Idee dazu ist wahrscheinlich schon vorher da. Die Jungtürken benutzen den Ersten Weltkrieg auch als die große Gelegenheit, dieses Projekt endlich mal durchzuführen.
Ja, man sieht schon während des Ersten Weltkrieges nach 1914 in diesen Staatenkriegen schon, dass man etwas aufhebt, was man im 19. Jahrhundert mühevoll errungen hat, nämlich die Trennung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten. Und das liegt an zwei Dingen. Einmal, dass der Erste Weltkrieg sich totalisiert. Es hat Tendenz zu einem totalen Krieg. Das heißt, es gibt eine Massenmobilisierung der Bevölkerung. Und der zweite Grund ist, dass der Erste Weltkrieg als Kulturkrieg gilt. Denn man kämpft nicht mehr nur einen reinen Kabinettsstaatenkrieg, der begrenzt und eingehegt ist. Und sobald dann der Kaiser oder der Staatspräsident befiehlt, die Armeen kehren zurück, sondern man hat eine ideologische Mobilisierung. Man kämpft also sozusagen um das Existenzrecht, um einen Existenzkampf. Auf deutscher Seite sprach man dann von einer deutschen Freiheit, die zu verteidigen sei. Und auf französischer Seite kämpfte man um die Werte von 1789. Da steht also viel mehr auf dem Spiel als nur Sieg und Niederlage, denn Sieg und Niederlage bedeuten damit also sozusagen die drohende Auslöschung der ganzen Bevölkerung. Und damit lässt sich eben auch rechtfertigen, dass man Bomben auf Zivilisten abwirft, wie es deutsche Zeppelin auf London gemacht haben oder französische Flieger auf Freiburg.
Es gibt noch eine andere Erklärung, wie die neue Gewalt zu erklären ist, die sich in Europa bahnbricht. Der amerikanische Historiker George Moss hat 1993 in seinem Buch Gefallen für das Vaterland eine interessante These vertreten, die extreme Gewalterfahrung des Ersten Weltkriegs habe in den Folgejahren zu einer regelrechten Brutalisierung der europäischen Gesellschaften geführt. Herr Gerbert, sind die Kriege nach dem Krieg, über die wir heute reden, also gar nicht in erster Linie politisch zu erklären, sondern vielmehr mit dem Schrecken des Ersten Weltkriegs, der damit verbundenen ganz neuen psychischen Belastung der Soldaten?
Ja, George Mosses Erklärungsmuster, das ja in seinem Buch vor allem auf Deutschland bezogen ist, war lange Zeit sehr wirkmächtig und erscheint ja auf den ersten Blick auch erstmal plausibel, dass Soldaten durch die Kriegserfahrung 4 Jahre totaler Krieg brutalisiert werden, scheint zunächst einmal einzuleuchten. Allerdings hat es in den letzten Jahren relativ viel Kritik auch an dieser These gegeben, insofern als sie vielleicht zu verallgemeinernd ist. Also wenn es eine Brutalisierung durch die Gewalterfahrung gibt, dann lässt sich eben nicht erklären, warum es in Großbritannien, Frankreich und den USA keinen Anstieg an politischer Gewalt in der Zwischenkriegszeit gegeben hat. Das heißt, im Falle der siegreichen Staaten scheint es durchaus möglich zu sein, dass Soldaten nach dem Kriegsdienst nach Hause kommen und dann auch wieder befriedet sind. Es gibt auch Spezialstudien mittlerweile zu Deutschland, die auch relativ eindeutig zeigen, dass der Großteil der deutschen Kombattanten im November 1918 nach Hause kommt und sich vielfach zu Pazifisten wandelt, was man ja auch bestens nachvollziehen kann. Diese Männer wollen nie wieder in den Krieg ziehen. Es handelt sich tatsächlich um eine sehr kleine Minderheit ehemaliger Kombattanten, die den Kampf, den Konflikt fortsetzen wollen. Und diese Kriegstreiber, die verbünden sich dann im November 1918 mit einer neuen Gruppe, insbesondere nationalistischen Studenten, aber eben auch Kadetten, die berühmte Kriegsjugendgeneration, also Männer, die zu jung sind 1918, um noch Kriegserfahrung zu sammeln. Und das sind natürlich dann auch ganz zentrale Akteure im Zweiten Weltkrieg.
Herr Jans, was meinen Sie? Auch der Osteuropa-Historiker, wenn ich das gerade noch sagen darf, Jörg Waborowski, spricht von neuen Gewaltmenschen, die der Krieg geschaffen habe.
Ja, ich bin ebenfalls sehr kritisch, was die Mosse-These der Brutalisierung angeht, insbesondere wenn man sie eben auf die individuelle Ebene der einzelnen Soldaten runterbricht. Es ist wirklich nur eine Minderheit von Veteranen, die am neuen Gewaltgeschehen teilnimmt. Die Mehrheit der Veteranen des Ersten Weltkriegs geht nach Hause, auch in Osteuropa. Nicht nur in Frankreich oder Großbritannien. Und wir wissen, dass viele die Nase voll haben.
Brutalisierung lässt sich ja vielleicht auch in einem anderen Sinne verstehen. Herr Nübel, in Deutschland, in Italien sind es nicht direkte größere Bürgerkriege, aber es findet die Brutalisierung des politischen Diskurses statt. Sie sprechen von einer neuen Kampfrhetorik, die die politische Kultur in Europa auf Jahre hin erschüttert, bis ja schließlich in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus, des Faschismus.
Ja, das ist richtig. Und deshalb kann man, glaube ich, schon von einem langen Ersten Weltkrieg auch bis 1930 oder darüber hinaus sprechen, weil der Krieg nicht endet mit dem Ende der Gewalt. Und dafür gibt es gute Argumente zu sagen, 1923 mit dem Frieden von Lausanne und mit sozusagen dem Abklingen des Ruhrkampfes in Deutschland und auch in Italien beruhigen sich die Verhältnisse unter negativen Vorzeichen. Da kann man sagen, ja, der Krieg endet, weil das Ausmaß der Gewalt endet. Aber die Kriegsfolgen enden eben überhaupt nicht. Und das ist genau der Punkt. Diese Brutalisierungsthese von Mosse ist zu Recht zurückzuweisen, wenn man sagt, ja, das sind Täterbiografien, die ziehen sich vom Ersten Weltkrieg bis in die Nachkriegszeit. Das trägt aus meiner Sicht nicht, und das haben die Kollegen ja auch deutlich unterstrichen, aber es gibt etwas, was man vielleicht als Brutalisierung der politischen Kultur nennen kann oder Brutalisierung der politischen Diskurse. Dass also es möglich ist, nach dem Ersten Weltkrieg von politischen Feinden zu sprechen, wo man eigentlich vorher von politischen Gegnern gesprochen hätte. Es überträgt sich also eine gewisse kriegerische Sprache auf die gesamte politische Kultur. Man spricht jetzt, das machen die Faschisten in Italien, von einem Kreuzzug gegen den Sozialismus, was natürlich impliziert, dass man den Gegner dann natürlich vernichten muss. Man spricht von Fronten. Dieser Begriff Front ersetzt den Begriff der politischen Partei. Wir haben einen Rot-Front-Kämpferbund. Also hier haben wir eine Übertragung der Konfliktsituation im Ersten Weltkrieg auf die politische Kultur. Es gibt auch eine weitere Sprache des Opfers. Man hat sich für das Vaterland geopfert. Das ist so ein Opferdiskurs, der im Ersten Weltkrieg sehr wichtig ist. Das ist eine Opferökonomie. Da ist nämlich das Allerwichtigste in allen Europäischen Staaten, sich für den Krieg zu opfern. Die Soldaten opfern das Höchste, nämlich ihr Leben, so der Diskurs, und die in der Heimatfront, an der Heimat, die opfern wenigstens ihre Arbeitskraft, die opfern auch ihre Güter, die dulden. Und genau dieser Opferdiskurs überträgt sich auch weiter auf die Nachkriegszeiten. Das bringt so etwas hervor, was man als Mythos der Gewalt und Mythos des Opfers bezeichnen könnte, dass also auch hier wieder das Opfer für das Vaterland wichtig wird. Und hier ran lassen sich ganz unterschiedliche Dinge anschließen. Ich denke, evident ist, dass der Nationalsozialismus und auch der Faschismus, dass beide diese Sprache des Opfers und des Opfers fürs Vaterlandes übernehmen. Und man sieht auch, dass die Repräsentationen des Ersten Weltkrieges ein Nachleben haben und politisch aktualisiert werden. Ein Beispiel wäre die Kriegslandschaft. Die Kriegslandschaft, die am deutlichsten symbolisiert, dass der Erste Weltkrieg ein großer Einbruch ist. Also wir alle haben ja die Bilder der zerstörten Westfront im Kopf. Die Westfront steht ja lange paradigmatisch für das, was der Erste Weltkrieg ist. Und auch die Zeitgenossen sprechen darüber. Und nach dem Ersten Weltkrieg wird die zerstörte Landschaft zu einem zentralen Zeichen des Ersten Weltkrieges. Und hierum entspinnen sich Konflikte. Die Linken sagen in Deutschland, das zeigt also diese zerstörte Landschaft, dass alle zum Opfer des Ersten Weltkrieges geworden sind. Und die Rechten deuten das anders aus. Die deuten nämlich die zerstörte Landschaft und die überlebenden Soldaten als zu Siegern des Ersten Weltkrieges um, womit sich dann sozusagen eine gewisse Zukunftshoffnung dann verbindet. Und damit eben auch das Versprechen gegeben ist, die rechte Deutung führt uns in eine neue, großartige Zukunft hinein.
Das heißt, wenn wir es versuchen zusammenzufassen, einerseits Frust, Enttäuschung über den vermeintlichen Frieden von 1918-19, dann vergessen wir nicht den Börsencrash 1929, Weltwirtschaftskrise und die Folgen. Das alles hat Europa geradewegs in die Arme der extremistischen Parteien geführt und zu einer neuen politischen Rhetorik geführt, in Italien, in Portugal, in Spanien, in Deutschland. Das heißt, letztlich hat der Revisionismus in Europa gesiegt, und damit, schreiben Sie, Herr Gerwert, wird nicht die Nachkriegsordnung der Sieger, sondern wird das Schicksal der Besiegten des Ersten Weltkriegs der Schlüssel zum Verständnis des 20. Jahrhunderts. Das müssen Sie vielleicht noch mal kurz erklären.
Ja, ein Leitthema der internationalen Politik der 20er, 30er und frühen 40er Jahre ist ganz klar die Revision der Pariser Vorortsverträge. Erst friedlich oder im Falle der Türkei eben gewaltsam, bereits schon 22, 23, dann zunehmend auch in anderen Ländern unter Gewaltandrohung und dann Gewaltanwendung. Die Besiegten sind die Staaten, die diesen Revisionismus am aktivsten betreiben. Großbritannien ist zunehmend in den 20er und 30er Jahren bereit, den Besiegten entgegenzukommen. Das heißt, dass Frankreich, nachdem sich die USA aus dem aus der internationalen Politik in Europa zurückgezogen haben, dass Frankreich im Grunde genommen der einzige Staat ist, der ein aktives Interesse daran hat, diese Pariser Weltordnung aufrechtzuerhalten. Und sich natürlich zunehmend Staaten gegenüber sieht, die militärisch wie auch politisch einflussreicher sind als Frankreich. Insofern haben wir es spätestens in den 30er Jahren mit einer Umkehr der Machtverhältnisse zu tun.
SWR 2 Forum, unser Thema heute, das Schicksal der Verlierer, die vergessenen Kriege nach 1918 feststeht. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Die Kriege nach 1918 haben Europa auf Jahre hinaus geprägt. Für die konkreten Auswirkungen wird manchmal der Begriff Aftershocks verwendet. Wie weit hinein in das 20. oder gar 21. Jahrhundert reichen diese Aftershocks, die Erschütterungen in der Folge des Ersten Weltkriegs? Das Ende der Geschichte, das Francis Fukuyama 1989 ausgerufen hat, das ist bekanntlich ausgeblieben. Im Gegenteil, wenn wir uns nur die Kriege auf dem Balkan in den 90er Jahren in Erinnerung rufen oder gegenwärtig in die Ukraine schauen. Herr Jans, ist das jetzt allzu weit hergeholt, auch hier noch von Spätfolgen des Ersten Weltkriegs zu sprechen?
Nein, das ist nicht so weit hergeholt. Man darf die Frage zumindest stellen. Sicher, wir müssen der Versuchung widerstehen, von dem Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen, alles Spätere zu erklären, nicht wahr? Das wäre monokausal oder eindimensional. Aber die Wellen, die vom Ersten Weltkrieg und auch gerade von der Nachkriegszeit ausgehen, reichen sehr, sehr weit. Die nach dem Ersten Weltkrieg entstehende Idee der Weltrevolution, das ist ja die Idee der Bolschewiki, sie können sie nicht durchführen, aber sie verfolgen sie beharrlich weiter. Und der Kampf, ja, sagen wir mal, dieses Weltkommunismus mit der anderen neuen Kraft, die dann entsteht, dem Faschismus, das ist ein Kampf, der 1945 endet. Der Kalte Krieg, der seine Wurzeln auch 1917, 18 hat, im russischen Bürgerkrieg übrigens schon angelegt. Die Westmächte intervenieren ja, wenn auch nur halbherzig. Also die Konfrontation Weltkommunismus gegen westliche Demokratie, Parlamentarismus, Kapitalismus. Das endet bekanntlich 1989, 90. Die Hoffnung aber, dass sich mit dem Sieg des Westens nun endlich eine Ära der allgemeinen Demokratie und des allgemeinen Friedens und so weiter ergibt, haben sich nicht erfüllt. Und das liegt meines Erachtens nicht zuletzt daran, dass es ein weiteres zentrales Erbe des Ersten Weltkriegs, aber vor allem der unmittelbaren Nachkriegszeit, also von 1819, gibt. Und das ist schlicht und ergreifend die Macht, von der man gesagt hatte, sie schon das 19. Jahrhundert dominiert, aber das 20. Jahrhundert und leider eben auch das frühe 21. dominiert sie wieder. Und das ist eben einfach der Nationalismus, der zwar einen Gestaltwandel heute anmeldet, ist nicht, wir haben es heute nicht mehr mit einem militaristisch nach außen aggressiven Nationalismus zu tun, eher mit einem Ethnozentrismus, Abschließungstendenzen, auch neuem Protektionismus und so weiter. Aber der eigentliche Schock, mit dem wir es heute immer noch zu tun haben, ist, dass sich zeigt, supranationale Konfliktlösungsmechanismen und Organisationen und Strukturen haben sich nicht irreversibel etabliert. Mit dem Völkerbund hat schon nicht richtig geklappt. NATO und EU, ja, darauf bauen wir heute noch, aber sie sind erneut in der Krise, bekanntlich. Und deswegen haben wir es heute mit einer neuen Situation der Multipolarität, der Unsicherheit daher auch zu tun. Und in dieser Hinsicht ähnelt unsere Zeit eben wieder sehr stark der sowohl vor dem Ersten Weltkrieg wie vor allen Dingen der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg.
Kann man vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen? Es gibt ja nicht nur einen neuen Nationalismus verbunden mit einer weit verbreiteten Europa-Skepsis in Europa. Es gibt dazu eine Art neue Sehnsucht nach vermeintlich starken Führerfiguren. Wenn wir an Russland denken, Ungarn, in der Türkei, von den USA ganz zu schweigen, stehen wir womöglich vor einem neuen Zeitalter der Autokratien, Herr Gerwardt?
Ja, vielleicht. Aber sicherlich weniger in den USA, die jetzt immer wieder als Referenzpunkt in den Debatten genannt werden. Dort sehe ich bislang noch keine Auflösungserscheinungen der Demokratie und mein Vertrauen in die älteste Demokratie der Welt ist auch relativ groß. Sicherlich aber in Teilen Ostmitteleuropas und ganz bestimmt in der Türkei, was besorgniserregend genug ist. In Westeuropa sehe ich allerdings auch einen gewissen Abschied von der Konsensdemokratie. Und damit meine ich, dass der ganz große Nachkriegskonsens, nie wieder Nationalismus, nie wieder wirtschaftlicher Protektionismus und Krieg, heute nicht mehr so stark ist, wie er noch zu Zeiten der EWG war. Das heißt also, die EU wird zunehmend nicht mehr als beispielloses Friedens- und Wohlstandsprojekt wahrgenommen, sondern zunehmend als Quell allen Übels. Und auch hierin liegt vielleicht eine gewisse Ironie, das ist keine Wiederholung der Geschichte, aber doch vielleicht eine historische Ironie, dass es jetzt wieder Zerfallserscheinungen eines multinationalen Gebildes gibt und einen radikalen Nationalismus, der eben diese Überstaatlichkeit zu überwinden versucht. Und hierin liegt, denke ich, eine große Gefahr für unsere Gegenwart.
Wir haben über die Kriege nach dem Krieg 1918 in diesem Forum gesprochen. Nun eröffnet das offizielle Kriegsende vor 100 Jahren die Möglichkeit, sich all das, worüber wir gesprochen haben, neu in Erinnerung zu rufen. Wie sollte das Ihrer Meinung nach geschehen? Was sind, um diese Sendung ganz klassisch zu beschließen, heute die Lehren von 1918 und den Folgejahren?
Nun, ich denke, dass es wichtig ist, uns nochmal vor Augen zu führen, wozu Extremismus der Linken und der Rechten führt. Also, dass die Nachkriegskonflikte natürlich auch getrieben waren von ideologischem Extremismus, der nach 1945 aufgrund der totalen Niederlage Deutschlands auch überwunden schien. Und mittlerweile gibt es ein gewisses Maß an historischer Vergessenheit, Amnesie, dass wir uns oder Teile der Bevölkerung sich einfach nicht mehr daran zu erinnern scheinen, wie dramatisch die Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Insofern ist die Erinnerung an die Schrecken des Ersten Weltkrieges und natürlich auch des Zweiten Weltkrieges im Grunde genommen der beste Garant dafür, dass es weiterhin eine friedliche Ordnung in Europa gibt.
Die Lehre, die wir vielleicht aus dieser Betrachtung ziehen können, diese Betrachtung ergibt ja, dass eben nach diesem Ersten Weltkrieg sich kein wirklicher, dauerhafter Friede etabliert hat. Dass man Frieden erstens immer wieder erarbeiten muss, vor allen Dingen aber, dass dieser Konfliktlösungsmechanismen und Strukturen braucht. Vor dem Ersten Weltkrieg war das das sogenannte Mächtekonzert. Das hat lange gut funktioniert. Und plus, würde ich sagen, multinationale Imperien, die ja in ihrem Innern enorme Spannungen und Heterogenitäten auch ausgeglichen haben, die wir nur von hinten betrachtet als instabil und zum Scheitern verurteilt wahrnehmen. Die Zeitgenossen waren sich da, vielleicht mit Ausnahme des Osmanischen Reichs, nicht so sicher, insbesondere was die Habsburger Monarchie und das Zarenreich angeht, dass die zum Scheitern verurteilt waren, dass und in wenigen Jahren sich auflösen wird, hat 1914 noch keiner wirklich ernsthaft gedacht. Diese Stelle, diese Einrichtung, sage ich mal, ist nach 1918 eben kaum etwas getreten. Der Völkerbund hat diese Rolle nicht spielen können, vor allem auch, weil die USA sich eben an ihm, obwohl sie ihn gewisser Weise ins Leben gerufen haben, nämlich in Wilson, aber der wird abgewählt, nicht beteiligen. Und das ist die große Krux. Später kamen dann, wie gesagt, NATO, EU und UN dazu. Und ich meine, es gibt keine andere Lehre als die, wir müssen diese Strukturen verteidigen. Sonst werden wir größte Probleme bekommen.
Ich glaube, diese Kriegsendphase 1917 bis 1923 zeigt, dass Kriege letztlich nichts entscheiden können. Denn es sind die Politiker nach dem Krieg, die einen Frieden konstruieren müssen, die irgendwie ein Arrangement finden müssen und die Bevölkerung nicht zuletzt auch, dass einen Frieden ermöglicht überhaupt ist. Also die Fiktion, dass ein Krieg gewonnen wird und danach gibt es eine Friedensordnung und das ist auch wirklich eine Friedensordnung, die man Frieden nennen kann, das funktioniert offensichtlich nicht. Das zeigt, glaube ich, dieses Kriegsende. Und ich denke, dass es auch zeigt, dass eine soziale Pazifizierung elementar ist, um einen Frieden zu gewinnen. Denn sobald die Bevölkerung in Wohlstand leben kann, sobald die Bevölkerung auch politische Partizipation garantiert hat, haben wir doch friedliche Gesellschaften. Das sehen wir nach 1945. Warum lässt sich die Bundesrepublik gut in das westliche System integrieren? Weil wir eben ein Partizipationsversprechen haben und weil wir ein Wohlstandsversprechen haben. Und das funktioniert nicht unmittelbar nach 1918, das funktioniert erst in dieser Stabilitätsphase der Weimarer Demokratie nach 1924.
SWR 2 Forum, das Schicksal der Verlierer, die vergessenen Kriege nach 1918, das war heute das Thema mit Professor Dr. Oliver Janz. Er lehrt neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Mit Dr. Christoph Nübel, er ist Gewaltforscher am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Und Professor Dr. Robert Gerwardt, Historiker und Leiter des Center for War Studies am University College Dublin. Hinweise auf die erwähnten Bücher finden Sie im Internet unter swr2.de/forum. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.